Ich wusste, meine Angst war berechtigt. Die Angst vor dem ersten Studiogast seit Februar. Er kommt rein mit einem T-Shirt, Chemtrail Pilot. Ja, er will uns alle vergiften. Und ich meine, eine mentale Vergiftung, das ist ja auch die Medienleute, gerade öffentlich-rechtliche und hier die freien Radios und so. Da könnte ich mich schon da reinsteigern. Also ich kriege so einen Hals, wenn ich euch hier, der öffentlich-rechtlichen, der Staatsfunk. Was mache ich nur mit meiner Wut? Hallo Steffen.
Hallo, grüß dich Carsten, freue mich.
Steffen Quasebart, du bist also im richtigen Leben bist du MDR-Moderator, du moderierst ein Thüringen-Journal, ein ganz gediegenes, schön saturiertes Magazin und hast du noch ein zweites Leben und vielleicht auch noch ein drittes. Wie viele Leben und Persönlichkeiten du in dir hast, weiß ich nicht, werden wir rauskriegen. Ich freue mich wirklich, dass du da bist und dass ich mal wieder einem Studiogast in die Augen schauen kann. Du hast so schöne, braune, glänzende Augen. Weißt du, dass ich das seit Februar nicht mehr hatte?
Ich kann mir das gut vorstellen, weil auch ich meine Studiogespräche beim Radio, da bin ich ja immer nur Gast sozusagen, bei Radio Thüringen, MDR Thüringen, wo ich täglich quasi ansage, welche Themen wir im Thüringen-Journal haben.
Ach, du gehst zu den Radioleuten und machst deine Radioansage fürs Fernsehen?
Ganz genau. Ich sage dann, pass mal auf, oder beziehungsweise der Moderator fragt mich dort, was für Themen habt ihr denn heute? Und dann sage ich ein oder zwei Themen an und wir unterhalten uns. Und das ist seit Februar, ist das auch nicht mehr in Präsenz, sondern wir sind dann auch in Einzelstudios versetzt worden und haben uns quasi nicht mehr gesehen. Und da habe ich deswegen kann ich das gut nachvollziehen, das fehlte mir auch wirklich, weil es ist wichtig, den anderen mit seiner Körpersprache zu sehen, finde ich auch, mit seiner Mimik, was sich bei ihm abspielt, was der Zuhörer eben nicht wahrnehmen kann, deine Gesichtsausdrücke, die kann ich ja sehen, wenn ich mit dir rede.
Und da ist ja ein bisschen Aura und Chemie und man weiß, was da alles noch an Schwingung und Energie, um nicht ganz so esoterisch zu werden, aber es ist ja schon was Komplexes, diese Kommunikation. Fast schwer zu durchschauen, aber was Faszinierendes, oder?
Absolut. Ich glaube, Kommunikation ist das Komplexeste, was wir als Spezies Mensch in den letzten 100.000 Jahren entwickelt haben. Und so meine ich zumindest, in der Form, wie wir es derzeit betreiben, ist es auch dieser Unique Selling Point, also der Punkt, mit dem wir uns von anderen Spezies komplett unterscheiden. Also diese Komplexität, auf die wir es da gebracht haben.
Ja. Und ich glaube, was ja Tiere nicht haben, ist Humor. Du hast jetzt ein T-Shirt an, herrlich, ich glaube, ich reise dir gleich vom Leib. Wo ich keine bedruckten T-Shirts trage. Chemtrail Pilot. Also da sieht man da, was ist überhaupt für ein Tier? Weiß ich nicht.
Also ein Känguru.
Ein Känguru, ich dachte ein Reptiloid. Ah, Chemtrail Pilot. Also das heißt, du bist derjenige, der das Gift versprüht und uns manipuliert, die Gedanken manipuliert. Ja.
Letzten Endes wollte ich mit der Auswahl dieses T-Shirts ein bisschen darauf anspielen, dass es auch Menschen gibt, die tatsächlich davon ausgehen, dass wir von oben vergiftet werden durch die Chemtrails, durch diese weißen Streifen, die Flugzeuge am Himmel hinterlassen.
Ach, nicht im Trinkwasser, ich dachte, im Trinkwasser ist es drin.
Da kann man es natürlich auch reinmachen, ja. Aber da hast du mal mit der Dosierung Schwierigkeiten.
Ja, verstehe.
Und das ist so eine kleine, das T-Shirt ist als Provokation gedacht sozusagen. Für all jene, die daran glauben, zu sagen, okay, ich bin einer von denen, sprich mich an, kannst gerne ein Interview oder was weiß ich haben.
Aha, ist das eine gewaltfreie Kommunikation? Das ist ja, du machst ja nichts. Das ist aber schon eine Provokation. Ist das schon gewalttätige Kommunikation?
Das ist eine gute Frage. Letzten Endes unterscheidet sich gewalttätiger von gewaltfreier Sprache gar nicht mal in der Wahl der Worte oder auch nicht in der Lautstärke. Ich kann durchaus zu jemandem sehr laut, sehr liebevolle Worte sagen. Ich habe zum Beispiel letztens in der Straßenbahn eine Clique von 3-4 Jungs beobachtet. Die saßen zusammen, haben sich unterhalten, wie sich eben so 12-14-jährige Jungs unterhalten. Dann stieg noch einer ein und die begrüßten den laut mit den Worten, na du Arsch! Und machten Ghetto-Faust und so weiter. Und hey, wie geht's so und so weiter? Und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass die sich ganz dicke waren. Also da habe ich gemerkt, Sprache kann verbal durchaus das eine bedeuten und auf einer anderen Ebene etwas sehr viel anderes. Also die waren durchaus miteinander befreundet. Und was war die Frage nochmal? Wir wollten. Ach so, ja. Ist das gewalttätig?
Ja. Ich muss mal sagen, ich habe dich beschimpft. Darf ich dir das sagen? Ich habe auf Instagram und auf Facebook habe ein kleines Video aufgenommen und habe dich als MDR Weichei bezeichnet. Also weil ich bin der harte Revolutionär des neuen Radios und du bist das MDR Weichei. Und da habe ich mich auf deine Kosten auch so richtig, habe ich mich so erhöht. Ja? Ja. Und wollte ich noch ein bisschen lustig sein und habe gleichzeitig auf die Hände, auf die Sendung hingewiesen, dass wir über gewaltfreie Kommunikation sprechen. Da dachte ich, na, der Typ hat Humor. Ich habe ihn schon kennengelernt. Ich habe ihn in einer sächsischen Polizeiuniform schon gesehen. Dachte ich, man kann durchaus mit ihm also lachen und er ist auch manchmal, weil er ja Erfurter ist. Er ist ja eine Puffbohne. Humor in der Kommunikation kann ja unheimlich Nähe schaffen, oder? Oder eben auch
Absolut,
befremden.
Und gleichzeitig auch das. Also beides, und so beides im selben Augenblick sozusagen. Hm. Kommt immer halt auf den Kontext an und darauf habe ich gelernt, wie gut die Beziehung zwischen zwei Menschen ist. Wenn die Beziehung stark und gut ist, so wie zwischen uns, wir kennen uns schon recht lange, wir haben wenig miteinander zu tun, aber ich habe den Eindruck, wenn wir miteinander was zu tun haben, dann müssen wir nicht lange an unserer Beziehung arbeiten, weil wir wissen, wir sind beide Medienleute, wir wissen ungefähr, wie wir ticken und welchen Sinn wir für Humor haben, wissen wir auch. Und auf dieser Basis kann man ganz viel machen, ganz viel auch mit Humor arbeiten, mit Doppelbödigkeit arbeiten und das funktioniert als klassisch. Und bei Beziehungen, wo das nicht der Fall ist, da bist du eben ganz schnell dabei, welche Form der Worte wählst du, um denjenigen nicht auf die Zehen zu treten.
Wenn es bemüht ist, ich finde ja immer, wenn Kommunikation bemüht ist, wenn man sich zu sehr Mühe gibt, ist es so dann ambitioniert und man nichts falsch machen will, kann es in die andere Richtung auch gehen. Also bevor wir mal zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation kommen, mal so zu misslungener Kommunikation, was hat nicht die Wellenlänge, teilt den Humor nicht. Du machst einen Scherz und es ist stille und die können gar nicht drauf eingehen. Da gibt es Leute, die lerne ich kennen. Vor kurzem habe ich Menschen kennengelernt, da dachte ich, die kenne ich schon immer.
Ja.
Habe ich wie so eine Wellenlänge, so ein ähnliches Empfinden und teile so einen trockenen, bösen Humor völlig klar. Manchmal sogar schon am Telefon. Wo ich, der tickt mal ähnlich und dann bei anderen Leuten geht es, wie hast du das jetzt gemeint? Eigenartig, oder?
Und dann stehst du gleich da und hast den Eindruck, dass die Beziehung nicht so richtig funktioniert.
Mhm.
Und ja, auf die Frage zurückkommt, welche Form geben wir unserer Kommunikation? Ja, das fällt mir auch immer wieder auf. Und ich da an solchen Fällen merke ich dann, wie schwierig es sein kann, zu kommunizieren, das auszudrücken, das zu senden, was man senden möchte, wenn der Empfänger auch nicht zurückmeldet, ob er das so empfangen hat, wie ich es eigentlich ausdrücken wollte. Loriot war ein großer Meister darin, zu zeigen, zu skizzieren, wie Kommunikation vor die Wand laufen kann. Mhm. Ich denke nur an den wunderbaren Sketch, der mit den Worten beginnt, das Ei ist hart. Pro forma erstmal eine Aussage über ein Lebensmittel, die ja noch nicht provozierend oder gar angreifend gemeint ist, aber die Frau in dem Sketch fährt halt volle Kanne drauf ab. Und dann haben wir innerhalb von 2 Minuten den wunderbarsten Ehestreit, der sich so entwickelt.
Wir müssen ja nochmal, wenn wir über gewaltfreie Kommunikation reden, darüber reden, wo die stattfindet, in Beziehungen, in der Familie. Da ist es dann, finde ich, ein sehr wichtiges, ein gutes Konzept, möglicherweise auch so in Arbeitszusammenhängen. Wenn es natürlich um Macht geht, ist schon ein anderes Thema, es ist sehr komplex. Bevor wir diesen ganzen komplexen Kram aufwühlen, vielleicht nochmal kurz zu dir, warum ich dich eingeladen habe. Du bist, wie du sagst, natürlich ein Kollege, irgendwie habe ich das Gefühl, der ist Knorke. Und ich habe wieder an dich gedacht, als eine ganz sympathische Soziologieprofessorin aus Montreal, die lehrt und jetzt in Erfurt war, ein Buch über Erfurt geschrieben hat und Erfurt und Thüringen liebt, leider wieder zurück musste. Die macht jetzt eine Friseurausbildung.
Mhm.
Ja.
Wirklich,
ja. Und zwar, natürlich ist es in Kanada, kann man in 21 Tagen so einen Kurs machen und dann darfst du andere Leute frisieren.
Okay.
Und sie macht jetzt diese Ausbildung, weil natürlich beim Friseur, ja, sitzt du, guckst da durch die Scheibe oder durch den Spiegel sie an und da reden ja die Leute auch.
Mhm.
Also fast ein bisschen wie bei der Psychotherapie oder wie auch immer. Entweder redet der Friseur oder die Friseurin oder eben der Kunde. Also es ist ja eine spezielle Beziehung. Sie macht diese Ausbildung jetzt, kommt Ende des Jahres nach Erfurt und schneidet mir die Haare in der Öffentlichkeit. Ich muss sie jetzt wachsen lassen. So, ne? Ist eine andere Geschichte, aber da habe ich an dich gedacht, weil du ja auch in deinem früheren Leben nicht nur Friseur gelernt hast, wie Dr. Clouseau, sondern tatsächlich auch als solcher gearbeitet hast. Stimmt das?
Richtig, das ist richtig. Noch ein paar Monate lang habe ich nach meiner Lehre dann gearbeitet.
Das war im tiefsten Osten oder so, gerade in der Übergangszeit?
Ich habe 97, 98 noch meine Ausbildung gemacht.
1918, kurz nach dem Ersten Weltkrieg.
Ausbildung noch gemacht. Also ich bin schon so sehr in den 2000 angekommen. Also 1997, 98 habe ich meine Ausbildung gemacht. 87, 88. Mensch, klar. Dann kam die Wende. Ich war fertig, beziehungsweise ich bin fertig geworden mit der Ausbildung im September und dann kam im November die Wende. Ich habe da noch ein paar Monate lang gearbeitet.
Wo hast du da in der Genossenschaft zum Friseur oder wie hieß der Friseur?
Im Dienstleistungskombinat im DLK und die hatten verschiedene Geschäfte, wie so eine Kette in der ganzen Stadt und unter anderem auch am Berliner Platz, da habe ich gearbeitet dann. Hauptsächlich.
Im Berliner Platz, im DL Dienstleistungskombinat Friseur, hatte keinen Namen, oder was?
Das hieß DLK, Dingsbums, bla, Berliner Platz.
Nicht Schnittstelle oder sowas,
nee, nee, witzigen Namen. Gab's noch. Für diese Art von Humor gab es damals keinen Platz.
Könntest du mir heute noch so eine Popper-Frisur schneiden, wenn ich sage, ich will mal Popper sein?
Ja.
Du könntest noch richtig...
Ich will das nicht sagen, das ist wie beim Fahrradfahren. Du verlernst schon das eine oder andere sicherlich und die Routine auf jeden Fall. Aber ich habe mir die Routine ein bisschen erhalten, dadurch, dass ich hin und wieder der Familie auch die Haare geschnitten habe. Ah. Das ist so, wenn du es einmal gelernt hast, dann kannst du mir mal die Haare schneiden und dann packst du halt die Schere aus.
Das ist echtes Erfurt. Kannst du eine Erfurt richtig? Kannst du schon, oder?
Also wenn wir, ich sehe mich ja selbst als Sprachchamäleon, aber ich muss aufpassen.
Wieso? Chamäleon?
Im Sinne von, ich kann
direkt den Sächsische rein. Das ist kein Erfurt, was du jetzt...
Also ja, genau.
Wenn du Erfurt versuchst, wirst du sächsisch. Das ist das Problem.
Ich habe ein paar Jahre lang in Dresden gelebt und deswegen habe ich mir... Dresden angewöhnt, plötzlich.
Nee, mach's nicht. Also in Dresden hast du auch gelebt. Antenne Sachsen, Annette Sachsen war das. Also du hast auch richtig mal, du warst mal echt, also ein richtiger Radiomoderator.
Ich war mal ein richtiger, so wie du auch, ja. Ein richtiger Radiomoderator. Mit eigener Morgenshow.
Und gute Laune und so, die Typen, die zum Kotzen sind.
Diese
scheiß gute Laune.
Das Motto war tatsächlich Antenne Sachsen, immer gut gelaunt.
Dem könnte ich so richtig eine reindrücken. So. Diese gute Laune Moderatoren. So. Eine dermaßen reinzimmern. Wo kommt denn das her, die Aggression, also es kommt natürlich aus dem Mandelkern, aus der Amygdala, wird da was ausgeschüttet, aber ich will dem eine, ich habe die Aggression, ich kann nicht immer Holz hacken.
Ich glaub,
oder mit der Spitzhacke habe ich letztens in die Erde, habe ich so die ausgetrocknete Erde, weil es ja richtig mit der Spitzhacke die Aggression rauslassen. Ist das noch das Animalische in uns oder wo kommt denn das her, meine Güte?
Ich glaube, deine Wut, lass uns das mal kurz anschauen vielleicht.
Das kam jetzt seminartechnisch rüber. Lass uns das mal anschauen.
Ja.
In deinen Seminaren fängst du dann so an, lass uns das mal anschauen.
Na, ich versuche zunächst einmal auf die Bremse zu treten.
Also wenn ich mich jetzt reinsteige, ich meine Adern hier an der Seite, die schwillen schon richtig an und sage, hör auf.
Ich sehe, dass du mir eine Situation schilderst, beziehungsweise ich höre das und ich kann mich in die Situation noch nicht ganz hineinversetzen, deswegen versuche ich erstmal auf die Bremse zu treten, damit ich Zeit habe, mich mit dem zu verbinden, was du mir gerade gesagt hast. Um dir eine ansprechende Antwort zu geben, ist ja wichtig, dass ich halbwegs verstanden habe, was du ausdrücken wolltest. Aha. Deswegen trete ich erstmal auf die Bremse und sage, okay, lass mich mal ganz kurz mit dieser Situation mich zu verbinden, vielleicht auch mir vorzustellen, wie das ist, wenn ich morgens so von so scheißfreundlichen Radiomoderatoren angesprochen werde, hallo, hier ist bla 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 und wir sind immer gut gelaunt und tolle Sache heute. Und wenn ich das mache, dann merke ich einerseits, wie es mir selber geht, wenn ich in der Rolle des Radiomoderators bin, nämlich nicht besonders gut, weil ich merke, ich spiele gerade eine Rolle und in der Rolle des Empfängers, ja, kommt drauf an, wenn ich da abgeholt werden will, also wenn ich dieses brauche, diese volle Kanne, gute Laune, dann nehme ich das natürlich gerne und dankbar an und wenn ich aber gerade verlassen worden bin, traurig bin, jemand Nahestehendes vielleicht sogar gestorben ist, dann möchte ich demjenigen natürlich eine in die Fresse hauen.
Dauerpower vom Power Tower. aber man könnte ja sagen, kannst du abschalten. Ich muss doch mit dem gut gelaunten Sack nicht zuhören. Ne? Und dann kommt dann noch ein interessanterer Effekt. Ich möchte mich ja über irgendwas aufregen. Das heißt, ich könnte eigentlich die Dinge, die mir nicht gut tun oder die ich eigentlich blöd finde, ausblenden und mir nur die Dinge suchen, die mir gut tun. Oh, ich will diesen Arsch hören, um mich aufzuregen. Also sehe ich das, wenn ich den schon sehe, wie der da wieder, er hat das schon zum fünften Mal genau gesagt und mit seinem, wieso sagst du eigentlich immer so zu sagen? Und du regst dich auf über was, wo du sagst, bleib doch mal cool. Ich brauche diese Reibung oder woher kommt denn das?
Das solltest du dich mal fragen, ist wirklich eine spannende Frage.
Ich kenne es ja aus Büchern und Filmen, also ich selber bin ein sehr ausgeglichener Typ. Es sind doch Dinge, die an dem aufregen, wie man einfach ausmachen kann. Ein gutes Beispiel mit dem Radio oder das, was ich eigentlich, worüber ich mich aufrege, aber ich ziehe mir es trotzdem rein.
Ich glaube, es ist eine Frage der Lust. Du ziehst wahrscheinlich Lust aus der Aufregung, aus der Reibung mit Menschen und dem, was sie tun. Und wenn man dadurch Lust erfährt, dass man sich darüber aufregt, dann macht man das immer und immer wieder. Das ist wie Eis essen. Wenn du gerne Eis isst, wirst du natürlich gerne mal eins holen und dann in Ruhe schleckern. Und wenn du dich gerne über andere Menschen aufregst, weil das dir irgendetwas gibt, weil das dein kleines Selbst erhöht oder sonst irgendwie, dann kann es durchaus sein, dass du das einfach aus Lustbetontheit machst.
Oder in der Selbsterhöhung, was ja immer so das für den interessanten Aspekt zu sagen, ich reg mich auf, dann habe ich ja erstmal, kann ich sagen, die machen das falsch. Und dann muss ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen. Kann das auch ein Effekt sein?
Auf jeden Fall auch eine mögliche Antwort. Sich Sicherheit über sich selbst zu verschaffen, aus der vermeintlichen Unfähigkeit anderer Leute, warum sollte das nicht auch ein guter Grund sein, sich mit anderen Menschen der Art zu beschäftigen, wie du es gerade beschrieben hast. Ja.
Und man kann es konditionieren, dass ich mich dann nur noch aufrege, das dann auch krank macht, weil ich nur noch das Schlechte sehe, nur noch die anderen, die scheiße sind. Ich verändere mich nicht, ich entwickle mich nicht. Kann dann auch so eine Teufelskreis werden?
Wenn das die einzige Art ist, die Lebendigkeit in mir zu spüren, also wenn die Methode, mich mit anderen Leuten zu reiben oder an anderen Leuten zu reiben, mich über sie aufzuregen, die einzige Methode ist, meine eigene Lebendigkeit wahrzunehmen und zu spüren, dann bin ich einer Strategie aufgesessen sozusagen, die auf Dauer, das hast du selber gesagt, nicht dienlich ist. Das erzeugt natürlich auch Stress und Dauerstress ist immer ungesund. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Früher oder später führt das in durchaus viele interessante Krankheitsbilder, die sich da entwickeln können. Deswegen empfehle ich da, sich ab und zu mal zu reflektieren, was tut mir gut, was tut mir weniger gut.
Dauerstress ist, wenn ich seit wie vielen Jahren, seit 92 ein Magazin moderiere im wöchentlichen Takt und noch nebenbei Station Voice spreche für Kika, also hört deine Stimme ja an vielen Orten, ZDF, ARD, Kika und so weiter. Und dann machst du seit, ich will es jetzt nicht sagen, ist fast 30 Jahre?
Ha? Das Thüringen-Journal?
Moderierst
seit 92, ja.
Mein Gott. Ja. Das ist doch Dauerstress, doch Daueradrenalin und wie,
also Adrenalin ja und Stress auch, wobei wir, das weißt du ja genauso gut wie ich, durchaus unterscheiden können in dem Stress, der uns gut tut, der uns lebendig sein lässt, der verbunden ist oder vergleichbar ist mit dem Stress, den wir bei starkem Sport empfinden auch. Und dann gibt's ja noch den anderen, den negativen Stress. Aber ich habe darauf hingearbeitet, das eine vom anderen zu trennen. Also aha. Ich liebe meinen Job beim Fernsehen. Das verursacht bei mir eine Form von Stress, die mir durchaus angenehm ist. Die Tätigkeit als Station Voice beim Kika beispielsweise, die macht mir einfach nur Spaß, weil die im Wesentlichen ohne Zeitdruck stattfindet. Ich muss am Mittwoch wieder ran und da sitze ich dann gemütlich in der Sprecherkabine und arbeite einen Auftrag nach dem anderen ab. Und wir haben bei der Aufnahme von diesen Trailern haben wir durchaus Spaß und Freude. Und meine Tätigkeit als GFK-Mensch, also als Mensch für die gewaltfreie Kommunikation, ist auch Stress, aber ich kann mich dann während der Seminare, wenn ich mit Teilnehmern zusammen bin, durchaus auch entspannen, wenn ich einen Eindruck habe, es läuft. Das ist so ein zweischneidiges Schwert.
Mhm. Aber meine Frage geht in die Richtung, wie bist du dazu gekommen? Da muss ja entweder was Einschneidendes bei dir passiert sein oder du hast da mit dir ist was passiert, du hast dich entwickelt. Wie bist du dazu gekommen? Als Leidenschaft. Das ist ja nicht nötig, damit Geld zu verdienen, schätze ich mal, sondern das ist ja eine Form von Sendungsbewusstsein auf einer anderen Art. Wie bist du da hingekommen?
Du hast das Stichwort schon genannt. Das ist Sendungsbewusstsein tatsächlich. Ich habe mich schon als Schüler, als jemand gesehen, der vor anderen Menschen steht und spricht. Mhm. Und habe gemerkt, das ist etwas, was nicht jeder hat. In der Regel sind Menschen ängstlich, wenn sie vor anderen Menschen sprechen sollen. Und mir hat das tatsächlich Freude bereitet. Da sind wir wieder beim Lustprinzip. Ich habe den Stress empfunden, auch den Nervenkitzel, das Lampenfieber, genauso wie alle anderen auch. Aber ich habe daraus Lust gezogen sozusagen. Also ich fand das einfach geil, vor Menschen zu stehen und zu sprechen. Und als meine Wahl, Friseur zu lernen beispielsweise, war gar nicht noch Ausdruck dieses Lustprinzips, sondern das habe ich eigentlich mehr oder weniger gelernt, weil da hat Mutti ein bisschen nachgeschoben, so nach dem Motto, Junge, lern doch erstmal was Richtiges. Ich wollte durchaus einen kreativen Beruf ergreifen, aber einen Beruf mit meiner Stimme kam mir noch gar nicht in den Sinn. Mhm. Und kreativ sein hieß bei mir beispielsweise Maskenbildner sein für den Film. Das war der Wunsch hinter dem Wunsch, Friseur zu werden. Ich wollte eigentlich zum Film dort Maskenbildner werden. Und die Voraussetzung war eine Ausbildung zum Friseur zu DDR-Zeiten. Und dann eine Weiterbildung in Berlin an einer weiterführenden Schule. Dazu ist es leider nie gekommen, weil die Liebe zu einer Frau, mich in Erfurt festgebunden hat. Und so bin ich geblieben, bin von der Wende überrascht worden. Und dann kam eigentlich erst der Punkt, wo eine Friseurkollegin mal gesagt hat, warum gehst denn du nicht zum Radio? Du hast doch eine ganz angenehme Stimme. Und das war so als in dem Augenblick ist wirklich etwas angestoßen worden, wie so ein Dominostein, der andere Steine zu Fall gebracht hat. Und ich habe gespürt, jetzt ist was in Bewegung gekommen. Und zwar die Idee, sie hat mir quasi die Idee eingepflanzt, warum gehst denn du nicht zum Radio? Ist mir vorher nie gekommen. Und als sie dann eingepflanzt war, da ist sie gewachsen und immer größer geworden und hat dann dazu geführt, dass ich eine Sprechausbildung gemacht habe. Ich bin ja in Erfurt Nord geboren und groß geworden. Das heißt, Hochdeutsch war meine Sache nicht. Und mit dieser Sprechausbildung bin ich zum damaligen Sender Weimar gedackelt und habe dann gesagt, guten Tag hier, ihr könnt jetzt eure Suche nach weiteren Moderatoren einstellen, weil ihr habt ihn eigentlich gefunden gerade. Das fanden die amüsant.
Ja, der Honk aus Nordrhein.
Genau, ja, richtig. Der wollte uns noch was erzählen hier, jawohl.
Und noch aus Erfurt, ne, in Weimar. Ja, das ist richtig. Eine ganz schlechte Voraussetzung.
Es hat dann auf jeden Fall noch eine ganze Weile gedauert, aber Das war der Impuls letzten Endes. Aha. Da steckte ein Stück Narzissmus dahinter, mich vor anderen Leuten zu zeigen, zu präsentieren, auch angeschaut, angesehen, angehört zu werden. Das weiß ich jetzt, weil ich mich mal selbst dahingehend analysiert habe und festgestellt habe, da gehört schon eine Spur von Narzissmus, gehört auf jeden Fall mit dazu, sich vor anderen Leuten oder von anderen Leuten angeschaut, angesehen, angehört zu werden. Und als ich dann gemerkt habe, das wusste ich ja schon lange, dass mir das Freude macht, aber dass man damit sogar Geld verdienen kann, dass man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, da habe ich dann natürlich Lebensenergie reingesteckt, um das auf eine professionelle Ebene zu ziehen.
Wer hat dir das Selbstbewusstsein gegeben? Also die Friseurkollegin hat dir das eingepflanzt, das Korn, aber es muss man auch hegen und pflegen. Wenn dir ständig jemand sagt, ey, du Honk aus Nord, lass mal kommen. Es muss dich doch jemand bestärkt haben und dir das Selbstbewusstsein gegeben haben, ich schaffe das.
Das ist eine gute Frage. Rückblickend muss ich sagen, ich glaube, es war ein ganzes Bündel von Menschen, die mir Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben haben. Natürlich muss ich mal anfangen bei Mama und Papa. Mein Vater hat mir ein ganz anständiges Allgemeinwissen mit auf den Weg gegeben. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Meine Mutter hat zugesehen, dass sie mich ohne Schläge großzieht, was ich auch faszinierend fand, was nicht selbstverständlich war. Wir reden von den 70er Jahren und ich weiß, dass in der DDR war zu dieser Zeit das Schlagen von Kindern schon von Gesetzes wegen verboten. Ich glaube, das ist Anfang der 70er in der DDR tatsächlich untersagt.
Ich meine, so ein Klaps auf den Hinterkopf hat doch noch keinen geschadet.
Ja, ne? Da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten.
Nein, es ist doch der typische Spruch, wenn es aber natürlich eine Katastrophe. Also das ist nochmal, ein Kind zu schlagen, überhaupt körperliche Gewalt ist ein absolutes Tabu und hinterlässt Trauma, die erst wahrscheinlich nach Jahrzehnten wieder rauskommen.
Richtig, die gesehen und aufgearbeitet werden müssen. Also meine Eltern haben beispielsweise darauf verzichtet, mich zu demütigen in der Erziehung. Mhm. Das ist ja heute noch durchaus ein probates Mittel von Eltern, beobachte ich hin und wieder mal auf Kinderspielplätzen, das Kind nicht zu schlagen, sondern stattdessen einfach zu demütigen. Ihm Liebe zu entziehen, Aufmerksamkeit zu entziehen und dann zu demütigen. Also da haben die ganz gute Arbeit geleistet. An der Stelle muss ich auch einfach nochmal meinen ehemaligen Schuldirektor, den Herrn Pohle, erwähnen.
Welche Schule war das?
Das war die 16. POS.
Polytechnische Oberschule.
Genau, Ernst Thälmann am Roten Berg. Auch Zooschule genannt.
Gehst dann gleich in Zoo, ne? Weil da hast du doch die Verbindung. Ja.
Und der war für mich Direktor, Geografielehrer, aber auch Vorbild in vielerlei Hinsicht. Mhm. Ein Mann, der in sich geruht hat. So einen stressigen Job als Schuldirektor machst du ja nicht einfach so auf einer Backe. Er war intelligent und weise in einer Person. Boah. Und das hat mich tief beeindruckt. Und
war trotzdem Lehrer.
Und war trotzdem Lehrer. Ja.
Das ist ja das Idealbild eigentlich für Menschen, die Lehrer sein sollten. Das ist das idealtypische Bild. Wenn er jetzt eine Frau gewesen wäre, dann wäre es perfekt. Dann wäre es aber
irgendwie ja, ganz genau. Also er hatte natürlich einen kleinen Haken als Lehrer. Du konntest, und das wussten wir auch und haben es leidlich ausgenutzt, wenn die Stunde angefangen hat, brauchtest du ihm nur so ein Thema vorwerfen, irgendeinen kleinen Impuls. Und dann hat er aus dem Thema angefangen zu erzählen. Er erzählte einfach gern, weil er ein großes Allgemeinwissen hatte. Und wir wussten, der Mann liebt Japan, Asien und so weiter. Und dann brauchte bloß mal jemand irgendwas mit Kimono sagen und 1 fix 3 war die Stunde gelaufen.
Und das war dann tatsächlich Wissensvermittlung im besten Sinne.
Ja, weil er erzählt hat und nicht gelehrt hat. Und das blieb hängen. Natürlich, Geschichten bleiben immer besser hängen als irgendwelche Lektionen. Mhm. Fand ich immer noch faszinierend. Und letzten Endes waren es dann nicht wenige gute Kollegen beim Radio und beim Fernsehen, die mich darin bestärkt haben, den Weg zu gehen, den ich dann letzten Endes gegangen bin, die gesagt haben, du kannst was, versuch auf dem Teppich zu bleiben, versuch an dir zu arbeiten, denk dran, das ist ein Prozess, was du jetzt vor dir hast. Die Entwicklung zum Journalisten hin, aber auch die sprecherische Entwicklung. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Du bist jung, aber wir glauben an dich, wir begleiten dich da gern. Und diese Mentoren, wenn man so will, die haben mich zu dem werden lassen, was ich bin.
Jetzt bist du immer noch jung, also bist jung 50 vor ein paar Tagen geworden, ne? Mhm. Und das ist ja überhaupt gar nichts, ja? Das ist ja du hast ja praktisch einen Punkt erklommen, wo du sagst, jetzt habe ich eine Weisheit und auch eine Schönheit und eine Fröhlichkeit, die mich sozusagen in die Zukunft blicken lässt. Oder bist du jemand, der sagt, scheiße, 50, das ist ja, hat's dich irgendwie mitgenommen oder hast du es noch gar nicht verarbeitet, dass du schon 50 Jahre alt bist?
Nee, da muss ich ein bisschen ausholen. Das ist ganz wichtig, um das zu verstehen. Ich habe irgendwann einmal geträumt, eine Vision gehabt, wie auch immer. Nenn es, wie du willst, dass ich 108 Jahre alt werde. Untergrenze. Also das ist das Mindestalter. Und zwar bei halbwegs guter Gesundheit, meine ich damit. Also ich bin durchaus noch in der Lage, mich selber zu versorgen in diesem Traum, in dieser Vision und meine eigenen Entscheidungen zu fällen. Mhm. Und körperlich noch so fit, dass ich durchaus auch nochmal ein Beutelchen Milch morgens holen kann oder so. Und ausgehend von dieser Vision ist 50 ja noch nicht einmal die Hälfte dessen, was ich vor mir habe.
Ganz korrekt.
Und deswegen habe ich da einfach angefangen, darauf hinzuarbeiten, dass sich diese Vision erfüllt. Also ich habe bei Zeiten angefangen, mich um mich zu kümmern. In einer Art und Weise, so dass ich dieses Ziel, halbwegs gesund zu bleiben, in Körper und Geist auch erreiche. Und darum habe ich die 50 jetzt als das gefeiert, was sie ist, nämlich noch nicht mal die Hälfte, sondern ich muss weiterhin auf mich Acht geben, dann wird das auch. Aber ich habe diesen Geburtstag gern gefeiert, weil ich jetzt auch zu einer Generation gehöre, wo 50-Jährige eben nicht mehr wie 50-Jährige vor 20 Jahren, 30 Jahren aussehen, sondern das ist ja, machen wir uns nichts vor, das heutige 50 ist das, war früher mal das, was... Lass mich überlegen. Naja, 30, 20, 40 war.
40, sag mal, 40 ist ja Alters. Sag trotzdem, dass wir darüber reden, ist natürlich trotzdem, dass es ein Thema ist für uns beide sicherlich. Nochmal zurück zur Kindererziehung oder wie man das nennt, aufwachsen miteinander. Ist ja ganz wichtig, dass es Grenzen gibt, eine Art Regeln, trotzdem Liebe und das aber nicht mit Demütigung und mit einem Machtgehabe. Also auch natürlich geht es in familiären Beziehungen, auch in der Erziehung natürlich um Macht. Also das ist selbstverständlich. Ja. Macht kann man auch als positiv, was Positives, Macht als Steuerung, als Energie beschreiben. Das ist aber schwer, weil es natürlich Regeln braucht. Anti-autoritäre Erziehung ist ein Konzept, was wahrscheinlich schwierig ist.
Hat auch nichts mit Gewaltfreiheit übrigens zu tun.
Ja, also anti-autoritäre Erziehung. So, ich meine jetzt nur mal, die Erziehung ist eine wichtige Sache. Wie kann ich es vermeiden, das Kind zu demütigen, unter Druck zu setzen und all das zu machen, was du da auf dem Spielplatz erlebt hast?
Also ich glaube,
nicht mit Erpressung arbeiten, oder?
Nee, das ist also wenn dann Konstruktion, wenn die dir an der Sprache begegnen. Wenn du nicht sofort dein Spielzeug zusammenräumst, gibt es heute Abend keinen Sandmann. Das ist so eine Wenn-Dann-Konstruktion. Mhm. Wenn du das in deiner Sprache entdeckst, merkst du schon, du bist, also das ist Gewalt in der Sprache.
Aha.
Und auch Gewalt in der Intention. Du versuchst ja das Kind durch Bestrafung dazu zu bewegen, dass es das tut, was du willst.
Gewalt. Ich habe das Gefühl, dass du mich gar nicht mehr lieb hast.
Wenn du das hörst oder sagst, dann ist das auch Gewalt in der Sprache. Da wird tatsächlich die Verantwortung fürs eigene Gefühl auf den anderen projiziert. Das ist auch eine Form von Gewalt, wo du allerdings auch dir selbst Gewalt antust, weil du dich ein Stück weit zum Opfer stilisierst. Wenn du sagst, ich habe das Gefühl, dass du mich gar nicht mehr lieb hast, dann machst du dich ja abhängig von der Liebe deines Gegenübers. Und auch das ist ein Stück Gewalt gegen dich selbst. Da sollte man also vorsichtig sein und die Verantwortung für die Gefühle dalassen, wo sie hingehören, nämlich bei jedem selbst.
Ich habe das Gefühl, dass du nur an dich denkst. Das ist ein schöner Vorwurf. Ne? Du denkst ja nur an dich, Vorwurf.
Ja, ganz genau.
Ich habe das Gefühl, es ist ja kein Gefühl, wenn man das was denkt. Es ist also auch ein eigenartiges Monsterkonstrukt, oder?
Wir Deutschen neigen dazu, häufig Sätze zu beginnen mit den Worten, ich habe das Gefühl, und dann sprechen wir aber gar nicht von Gefühlen, sondern wie du gerade eben sehr schön demonstriert hast, wir lassen einen Vorwurf für folgen. Ich habe das Gefühl, dass du dich gar nicht mehr mit mir beschäftigst, ist ja ein Vorwurf und kein Gefühl, ne? Dahinter steckt ein Gedanke. Oder ich habe das Gefühl, dass ich hier übersehen werde, ist auch kein Gefühl, sondern letzten Endes ein Vorwurf an den anderen Menschen. Er übersieht einen, also letzten Endes beschreibe ich eine Handlung und kein Gefühl. In einer gewaltfreien Kommunikation legen wir großen Wert auf Definitionen, ohne auf jetzt Paragraphen zu reiten. Aber wenn GfKler, also Menschen, die sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, von Gefühlen reden, dann achten die immer sehr genau drauf, dass sie wirklich von echten Gefühlen sprechen. Und da gibt's gar nicht viele, da gibt's eine riesige Auswahl, aber letzten Endes kann man es auf 6, 7, 8, 10 Kerngefühle beschränken. Ein paar unangenehme und dann noch Freude, Neugier als angenehme Varianten.
Können wir mal durchgehen. Also Wut ist mal das.
Fangen wir mal an, genau, ganz oben, bei den Rotlichtgefühlen. Also mit Rotlicht meine ich ja so Warnleuchten.
Also das ist Wut, das Mandelkern-Ding, wo ich sage, jetzt jagt, also der bedroht mich oder der will was. Ich werde aggro, das kann ich gar nicht verhindern. Wenn es in mir hochwallt, da muss ich dem mal einen Stinkefinger zeigen, muss dem sagen, mich so, ich kann das gar nicht unterdrücken.
Ja, ja.
Das ist Wut.
Genau, Wut ist ja auch überlebenswichtig, ein ganz wichtiges, evolutionstechnisch ganz wichtiges Gefühl. Wut macht uns aufmerksam. Achtung, hier ist was im Mangel, du brauchst ganz dringend irgendwas. Aufmerksamkeit, Schutz, was weiß ich, Nähe, Zuversicht.
Und dann werden Drogen ausgeschüttet, die gibt's auf keinem, die kann dir kein Dealer besorgen.
Richtig.
Weil die richtig...
dich bist hellwach sozusagen sofort.
In dem Moment leistungsfähig, völlig fokussiert, kannst alles um dich rum abschalten und bist auf das Ereignis. Also Wut ist...
Auf den Moment das Ereignis fixiert, ganz genau. Also das hat durchaus was Positives, aber wir erleben erleben es meistens als eher negativ. Ja,
Wut, aber der Umgang reden wir gleich noch drüber. Also Wut, was haben wir noch?
Und gehen wir auf der Skala ein Stückchen runter, da haben wir Ärger und Frustration vielleicht als nächstes.
Ärger und Frustration, das ist nicht ganz so...
Ist nicht ganz so aggressiv, nicht ganz so gewalttätig auch, drückt sich vielleicht auch, kann man schon ein bisschen besser unter Kontrolle bringen.
Aber das ist so ein gespultes Gift, habe ich dafür. Das ist nicht so fokussiert. Das kann sich so ausbreiten als dumpfes Gefühl.
Absolut, ja, aber kann dir komplett den Tag versauen sozusagen. Okay.
Wenn man so richtig miese Laune hat. Mhm. Ja. Also Ärger, Frustration, wie geht's weiter?
Weil du es gerade gesagt hast, schlecht gelaunt, wäre dann auf der Skala nach unten beispielsweise. Unwohl, wenn wir jetzt noch weiter nach unten gehen. Ich fühle mich unwohl. Irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht mehr in Balance gerade. Die Beziehung, die Situation, die Umstände, irgendwas passt gerade nicht so. Das kann man gar nicht mehr. Wir haben dafür erstaunlicherweise wenig Worte für diesen Zustand. Außer ich fühle mich gerade unwohl, es ist gerade unpassend, ich bin irritiert. Und dann lass uns dann ruhig mal schon in einen positiven Bereich reingehen. Bin vielleicht neugierig, bin angespannt. Also es gibt ja eine negative und eine positive Anspannung.
Ah, so, dieses Diss, was sich hier so in den Nacken dann wieder, als Anspannung, scheiße, dem muss ich noch gerecht werden. Ah, oh, verdammt.
Bisschen zu der positiven Anspannung, wo du sagst,
Quasi kommt. Genau, richtig.
Und dann sind wir schon bei aufgeregt, also positive Aufgeregtheit, Neugier vielleicht, Spaß, Freude.
Spaß, Freude, das kann ich nicht einordnen. Ich will da einfach nur Spaß haben und Freude. Das ist ein abgedroschenes Wort, aber was ist denn
Spaß? Lass mal Spaß als Wort beiseite, aber Freude. Ja. Ich freue mich im Sinne von, wie Kinder sich freuen über den Ausflug, die Süßigkeit, die Gelegenheit miteinander zu spielen, diese nicht mit höheren Absichten verbundene, sondern einfach auf den Augenblick konzentrierte Freude.
Und strategischer, so Spieltrieb, so das Ganze, das ist Freude. Ah, okay.
Ja, ganz genau. Auch schön, ja, wenn du gerade beim Spielen sind, Freude, die du beim Spielen erlebst, ja. Und dann geht es hoch bis absolute Ekstase, wie wir sie beispielsweise bei Fußballspielen erleben oder im Rockkonzert.
Kann ich nicht nachvollziehen,
noch mal ein anderes Beispiel, Rockkonzert. Rockkonzert, wenn du da stehst und die ganze Menge, und da singt die Zugabe, und zwar die flotte Zugabe, und alle sind dabei, und du spürst, wie du mit 10.000 Menschen eins wirst.
Das ist so Gruppenzwang.
Nein, ich rede von Resonanz.
Ah, okay, Resonanz. Also ist ja nur, weil die beiden Beispiele jetzt mit dem Fußball hat mich jetzt wieder getriggert. Aber sehr geil. Also diese Euphorie, Teil von was.
Und was Großem zu sein.
Und da dabei zu sein, als Schutz und so. Und was ist mit der Liebe? Die bedingungslose Liebe, die ja wiederum auch durch den Schutzinstinkt zu Wut führen kann, wenn ich dann den ich liebe, bedingungslos verteidige.
Ich bin dir so dankbar, dass du Liebe als Thema ansprichst. Ist nämlich auch in der gewaltfreien Kommunikation ist es ein Sonderthema, weil wir fragen uns dann, ist Liebe ein Gefühl? Also Liebe ist ein Gefühl auf der einen Seite?
Also ich kann dir sagen, was Liebe ist. Ich habe mich damit beschäftigt.
Klingt wie so ein Schlagertitel. Ich kann dir sagen,
was Liebe ist. Als nächstes hören wir den Song Ich kann dir sagen, was Liebe ist, gesungen von Steffen Quasebart und Kersten Rose. Liebe ist ein neurochemische Verarsche.
Das klingt aber unromantisch, wie du das gerade so sagst. Love ist
ein neurochemical conjob. Habe ich in Hamburg mal ein wunderbares Graffiti gelesen, riesig groß. Ja. Love ist ein neurochemical conjob. Also es macht dir nichts vor, es ist alles nur, spritzt was rein aus irgendwelchen Drüsen und das macht dich nur so unromantisch, oder?
Zum einen muss ich das unterschreiben, einfach weil es so ist. Wenn das Chemiker und Biologen mal so rausgefunden haben, dann kann ich da einfach nichts gegen sagen. Ist doch, so. Kann man. Aber wir könnten ja sagen, ein Glas Wein zu trinken ist ja das gleiche, ein neurochemischer
Verarsche.
Und trotzdem ist es ja auch in einer gewissen Art und Weise schön und bereichert unser Leben, oder?
Nein, ich meine, die Liebe, die bringt die irrationalsten Dinge der Menschheit hervor. Ja. Also sagen wir, die Leute machen Dinge, die...
Krieg und Frieden.
Krieg und all das, das ist doch das höchste aller Gefühle, oder?
Einerseits ja. Also ich würde das unterschreiben. Und gleichzeitig würde ich mich zurückziehen, brav mein Lehrbuch rausholen, mein GfK-Lehrbuch, und würde nochmal nachgucken, Moment, Gefühle, wie definieren wir eigentlich ein Gefühl? Das ist zunächst einmal Ausdruck unserer Lebendigkeit, würde vielleicht der Entwickler Rosenberg sagen. Zum anderen sind Gefühle etwas, was schnell kommt und geht. Das ist tatsächlich eine Beschreibung des Gefühls aus der psychologischen Sicht. Also ein Gefühl ist nicht 24/7, 365 Tage da, sondern es hält sich von ein paar Millisekunden bis zu ein paar Minuten bestenfalls und verschwindet dann wieder. Selbst die Trauer um einen geliebten Menschen, wenn er gestorben ist, die mag zwar in den ersten Tagen und Wochen gefühlt immer präsent sein, aber dennoch wird sie ja doch häufig unterbrochen von anderen Gefühlen. Ähnlich ist es mit der Liebe. Und Liebe als Gefühl gesehen ist die Beschreibung für mich von diesen warmen, die Beschreibung von Zuneigung zu einem anderen Menschen, den ich empfinde, Sehnsucht, die ich empfinde, wenn der Mensch nicht da ist. Und gleichzeitig verwechseln wir in unserer Sprache häufig Liebe mit dem, was wir in der GfK als Bedürfnis bezeichnen. Dass da jemand ist, der etwas für mich tut.
Naja, es gibt ja Unterschiede, die Liebe zum eigenen Kind oder zu Leuten, die man so als, die man sagt, das ist ein Teil von mir, das will ich mal haben. Da gibt es ja auch das Begehren,
ja,
sexuelles Verlangen, so gepaart mit, also da kommt der Fortpflanzungstrieb und ist das dann noch, was ist das dann, Liebe machen? Wird es sprachlich schon wieder ungenau?
Nee, ich finde, du klamüserst das gerade schön auseinander, wenn wir das jetzt alles auf Karteikarten packen würden.
Könnte man ein Seminar machen.
Könnte man ein schönes Seminar machen, würden feststellen, Liebe hat so viele, unendlich viele festhaltende Facetten.
Ja, ich könnte meinen Job auch lieben, aber Leute, die ihren Job lieben, naja, da haben die nicht anderes oder was.
Naja, da sind wir wieder beim Lustprinzip.
Ja, hast ja
recht. Du ziehst Lust aus dem, was du tust, habe ich den Eindruck. Ich übrigens auch. Also.
Ja, für wen macht ihr denn diese Seminare? Also ich habe ja manchmal, pass auf, ich sag's jetzt, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass manche in manchen Arbeitszusammenhängen da das mal gebraucht werden würde. Für wen, wer bucht euch denn?
Das sind Menschen, die sich grundsätzlich schon mal Gedanken darüber gemacht haben, wie sie auf andere wirken, wie andere auf sie wirken und wie sie an diesem Zustand was ändern können. Also Menschen, die durchaus reflektiert sind über ihre Kommunikationsgewohnheiten. Kluge, gebildete Menschen, häufiger Frauen als Männer, muss ich dazu sagen. Also aus meiner Blase heraus kann ich feststellen, Frauen scheinen sich damit häufiger zu beschäftigen. Mit der Frage, wie kann ich an der Kommunikation arbeiten, mit der ich so durchs Leben gehe. Menschen, die sagen, ich würde es gerne für mein betriebliches oder für mein Arbeitsumfeld genauso nutzen wollen wie mein privates Umfeld, was selbstverständlich ist, weil GfK ist nichts, was du von 9 to 5, von morgens um 9 bis nachmittags um 5 machen kannst, sondern wenn du dich dafür entscheidest, dann gestaltest du dein Leben danach sozusagen. Es ist eine Lebenseinstellung. Also Leuten, denen das schon mal klar ist und die dann versuchen, tatsächlich ihr Leben daraufhin auszurichten. Und der nächste Part sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich davon eine Verbesserung der Kultur im Unternehmen versprechen, die genauso bei uns willkommen und gut aufgehoben sind wie die Privatmenschen.
Ich habe gesagt, du bist ein MDR-Weichei. Ich wollte das noch 2-3 Mal sagen hier
herrlich
in der Sendung. Ne?
Ich muss dir dazu eine kurze Anekdote erzählen. Darf ich?
Ja, selbstverständlich. Du bist ja zum Erzählen da. Ja, ja.
Ich habe das Vergnügen, dass ich nicht alleine bin als Kleinunternehmer mit seinem kleinen Kommunikationsunternehmen, sondern ich habe eine wunderbare Kollegin, die Antje Reichert. Und dann haben wir noch einen Praktikanten. Und wir bespielen sozusagen zu dritt die diversen sozialen Kanäle.
Und was ist mit deiner Co-Moderatorin, die wunderbare
Aline.
Und
die wunderbare Susanne.
Ach,
ich rede jetzt nicht vom MDR, sondern ich rede jetzt von meiner Arbeit als GfK-Trainer.
Ah ja, ist klar. Seid ihr auch eine Gruppe? Ja,
genau, stimmt. Wir sind eine Gruppe und firmieren sozusagen unter dem Branding quasi bad.de, das ist das Unternehmen.
Darf ich noch mal kurz einschieben, ja, weil ich bin so ein Einschieber, der, ihr macht auch Podcasts, also Radio, eine Stunde, wo ihr plaudert, ihr macht Videos, quasi alles nochmal unter quasi bad mit TH ohne Doppel-S, das alles finden wir, sagt jetzt mal hören, was der da so...
Wir produzieren, so wie man so neudeutsch so schön sagt, Content, ganz genau. Content,
also
Inhalte. Podcast,
so, Videos. Hörsachen und Gucksachen. Was zum Gucken, mit Reden und dann nur Reden, Podcast, Lichereien. Da quatscht ihr dann eine Stunde mit Beispielen und so.
Sehr schön. Auch das. Und Instagram haben wir natürlich entdeckt, so wie du auch.
Ja,
und da ist mir dein Beschimpfe-Video geteilt worden von Antje und sie hat dazu geschrieben, wollen wir darauf reagieren? Und da habe ich nur so kurz einen Blick drauf geworfen und habe sogar, brauchst du nicht, das ist ein Teaser. Also das ist ein Hinweis für eine Sendung, das ist ganz wichtig, dass der Carsten das macht. Das soll auch so sein dürfen und das soll auch provokant sein. Das erfüllt ja einen höheren Zweck sozusagen, Menschen dazu zu bewegen, sich dafür zu interessieren und gegebenenfalls
einzuschalten. Das ist wie in der Straßenbahn, wo du so, ey du Arsch, sag ich, oh, ja, ich würde dich gerne umarmen, heute durfte ich nicht umarmen, wir haben den Ellenbogen berührt.
Ellbogen,
ne? Ich hätte dich natürlich gerne umarmt und sag, ey du alter MDR, sag und du zu mir, du Kunde, wow. Also der Ausdruck von Zuneigung durch Beschimpfung, das ist ja auch so, ne?
Absolut. Also ich habe mich darüber gefreut, als ich es gesehen habe, weil ich gedacht habe, läuft. Der Mann versteht sein Handwerk und er hat mich gerade auf seine sehr herzliche Art und Weise eingeladen.
Auf jeden Fall. Die Kritik an der gewaltfreien Kommunikation, die aus dem Bauch bei mir rauskommt, denke ich, ja, ich weiß das. Das ist ein wichtiges Instrument, das ist eine Lebenseinstellung, aber wir Menschen sind ja weitergekommen, würde ich jetzt mal behaupten, durch Revolution, durch Kampf. Also die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, indem wir gekämpft haben. Für was?
Da muss ich
also
jetzt mal kurz einwenden. Das hat der alte Darwin aber anders gesehen. Der spricht von Evolution.
Ja,
Weiterentwicklung durch Anpassung.
Ja, aber die...
Du kannst nicht einfach 200 Jahre Evolutionsgeschichte durch ein Aber wegwischen.
Durch den was?
Aber weg bin. Aber.
Ja, aber. Ja. Also zusätzlich. Aber ist vielleicht auch schon wieder allzu aggressiv. Und wir haben uns auch entwickelt durch Kampf, durch Schutz. Wir haben unsere Gruppe geschützt. Das ist nicht immer sehr, sehr gewaltfrei. Also, und wir sind nach außen. Wir können hier in unserer kleinen Blase Europa im Schengen-Raum sehr friedlich miteinander umgehen. Selbst da passiert es natürlich nicht. Aber außerhalb, wir sind schon aggressiv, indem wir einen Staat gründen, indem wir Grenzen haben, ist es Aggression. Wir haben die Gewalt abgegeben, ne? Durch den Vertrag, den wir unterschrieben haben, durch unsere Geburt, unseren Pass, haben wir die Gewalt abgegeben. Das machen andere für uns.
Ja.
Das ist ja der Luxus, dass wir es natürlich auch, der Staat das Gewaltmonopol hat, der Staat sind wir, können unsere Auseinandersetzung nicht durchkloppen. Wir können in den Ringerclub gehen oder ins Meer, also und können, geht beides glaube ich im Moment nicht, und können unsere Aggressionen so spielerisch loswerden, aber wir können müssen es juristisch klären. Und dann gibt es die Polizei, dann gibt es die Gerichte und so weiter. Deswegen haben wir die Gewalt abgegeben und haben den Luxus, gewaltfrei zu kommunizieren. Aber ist nicht auch Gewalt, Auseinandersetzung, Konfrontation auch Teil unseres Menschseins und unserer Entwicklung?
Kooperation ist es aber auch.
Ja.
Also ich will das jetzt nicht wegwischen. Die Idee, dass wir durch Revolutionen immer an entscheidenden Punkten der Menschwerdung sicherlich große und schnelle Umwälzungen erfahren haben, aber es gab auch eben so Zyklen, wo wir durch Kooperation, Anpassung und eher eine sanfte Fortentwicklung durchaus auch zum Ziel gekommen sind, die vielleicht unter Umständen weniger Opfer gefordert hat. Ich glaube, letzten Endes ist es zu interessant zu fragen, wo will ich hin? Was will ich persönlich erreichen? Ich habe viele Jahre lang geglaubt, dass ich ein guter Kommunikator bin. Und mit viele Jahre meine ich so bis 2010. Also das ist ja nun auch erst 10 Jahre her. Ne?
Kommunikator im Privaten?
Im Sinne von, ich bin ja ausgebildeter Journalist. Ich war auch beim Radio. Ich habe Sprechen, ich habe Fragetechniken gelernt und so weiter. Ich habe mich mit Rhetorik beschäftigt. Ich bin reflektiert. Ich denke über das Leben und meine Mitmenschen nach. Und mit dieser Haltung habe ich immer geglaubt, wäre ich auch in der Lage, Beziehungen zu gestalten zu meinen Mitmenschen. Und habe doch dann erst 2010 für mich festgestellt, bist du ganz und gar nicht, weil die Art, wie du dich und Menschen betrachtest, eben keineswegs immer wohlwollend und rücksichtsvoll ist. Und bisweilen versuchst du durch versteckte Aggressionen deine Ziele zu erreichen. Du hast Rhetorik gelernt, Steffen, musst du auch selber mal, und dann setzt du die vielleicht auch ein. Ist
eine Waffe, ne?
Ja, richtig.
Ne? Aber love is a battlefield, ne? Oder nicht?
Also Liebe, bei Beziehungen würde ich das nicht mehr so unterschreiben. Nein, glaube ich nicht.
Ja, das ist ja so, es kommt ja in tausend Popsongs und Romanen und Filmen vor, dass Liebe und auch Sex im Grunde Machtspiele sind, auch im lustvollen Sinne, dass das immer wieder so darum geht und dieser Kampf.
Da bin ich ganz bei dir. Also solange du hast ja auch gerade Machtspiele gesagt, und wenn das einen spielerischen Charakter trägt, bin ich sofort dabei. Also in einer Beziehung sollte, wenn das Spiel aufhört, Spiel zu sein, wenn die Beziehung aufhört, Spiel zu sein, auf vielen, vielen Ebenen, der Lust, dem Miteinander, dann ist es wichtig, glaube ich, sich wieder intensiv mit der Beziehung zu beschäftigen und ein Stück Arbeit reinzustecken.
Wenn Demütigung und Unterdrückung reinspielt
oder Liebesentzug, um zu bekommen, was ich will, dann ist es wichtig, zu reflektieren vielleicht.
2010, da habe ich jetzt so das Gefühl, dass es bei dir der Schnittpunkt war. Da ist Beziehung auseinandergegangen oder gab es einen Bruch in deinem Leben und hast gesagt, jetzt beschäftige ich mich mit meiner Rolle. Du hast es ja plastisch beschrieben, dass ich auch die Art und Weise, wie ich kommuniziere.
2010 ist ja unser zweites Kind geboren worden und das hat, wenn nach 10 Jahren ein zweites Kind in der Familie geboren wird, gibt es ein großes Reset. Alles wird auf Null gestellt. Du bist ja wieder Eltern von einem Baby-Kleinkind und damals gab es auch beruflich durchaus, will ich mal sagen, Erdbeben, auch beim MDR, also wo nichts mehr ganz sicher war und meine berufliche Zukunft auch mal auf der Kippe stand. Und das führt zu vielen Fragen, die du dir als Mensch dann stellst, wie du beruflich und privat weitermachst. Und das war der Punkt, wo ich auf die Suche gegangen bin. Wie kann ich in meiner Beziehungsarbeit zu meinen Mitmenschen mich fortentwickeln? Und ich bin dann plötzlich in der Domplatzbibliothek gelandet, habe Bücher angelesen, wieder ins Regal zurückgestellt und irgendwann hatte ich ein Hörbuch in der Hand, das hieß halt Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens.
In der Bibo warst du?
In der Bibo war ich da und habe mir da dieses Hörbuch damals noch auf CD ausgeliehen und ich habe einen sehr langweiligen Arbeitsweg, den ich mit dem Fahrrad zurücklege, von Neudietendorf nach Erfurt und wieder zurück, fahre ich da über die Felder da hinten, da kann nichts passieren, da kannst du auch mal einen Kopfhörer aufsetzen und da habe ich noch mit so einem ruckelgeschützten, tragbaren CD-Player und einem Bündel Ersatzbatterien mich durch diese sechs CDs gehört und habe zum ersten Mal Kontakt zur gewaltfreien Kommunikation gehabt und das hat was mit mir gemacht. Der Mann, der Autor, Marshall Rosenberg, der ist ein großer Geschichtenerzähler. Und er neigt dazu, sein Wissen in Form von Geschichten an Frau und Mann zu bringen. Und er erzählt Anekdoten aus seinem eigenen Leben, die dich als Hörer dazu einladen, Vergleiche zu ziehen, zu deinem eigenen Leben anzustellen. Und da er selber kein Kind von Traurigkeit war und durchaus auch gewalttätig, auch sprachlich logischerweise gewalttätig, wir reden eigentlich fast nur von sprachlicher Gewalt, wenn wir uns mit der GfK beschäftigen. Dass körperliche Gewalt keine Lösung ist, ich glaube, da sind wir uns einfach einig. Und dort hat er eben Geschichten erzählt, wo ich Parallelen zu meinem eigenen Leben gekannt habe. Also er hat erzählt, wie er mit seiner Partnerin umgegangen ist, wie er mit seinen Kindern umgegangen ist. Und da habe ich gemerkt, das tust du auch. Und das tut weder dir noch deiner Partnerin gut. Vielleicht sollst du mal drüber nachdenken. Und so bin ich da reingerutscht und habe dann angefangen, das zu lernen sozusagen.
Hast du auch mehr Empathie, Einfühlungsvermögen gelernt, dann dadurch, dass du dich damit beschäftigt hast, die Fähigkeit, sich in andere reinzuversetzen? Das finde ich auch eine faszinierende menschliche Eigenschaft, diese Spiegelneuronen. Also nicht nur, dass wir lieben können, dass wir irrational Dinge tun, sondern dass wir uns hineinversetzen können. Diese Abstraktionskraft, die fände ich ja enorm, sich vorzustellen, wie es anderen geht. Dadurch kommt Fremdscham, Mitleid, Fürsorge. Ist doch ein faszinierendes Gefühlsuniversum, oder?
Aber auch so schöne Sachen wie eben Film, Theater, Shows beispielsweise leben ja davon, dass wir in der Lage sind, uns in den Kandidaten oder die Schauspieler hineinzuversetzen und ihr Leid ein Stück weit mitzuerleben oder ihre Freude mitzuerleben. Das finde ich auch eine genauso faszinierende Sache, wie du das gerade beschrieben hast. Gleichzeitig aber auch die Frage, habe ich Empathie gelernt? Das kam erst in den letzten, würde ich mal sagen, anderthalb, zwei Jahren. Es hat sich wirklich, GfK zu lernen, ist ein sehr langwieriger Prozess. Rosenberg ist mal gefragt worden, wie schnell kann man das denn lernen? Und seine Antwort damals war, da war er schon in den 60er Jahren hoch, hat er gesagt, also die ersten 20, 25 Jahre war das noch schwer, aber dann lief es eigentlich wie geschnitten Brot. Als ich diesen Satz gelesen habe, da war ich 40 und da habe ich mir überlegt, sag mal, lohnt sich das eigentlich noch?
Ja gut, du wirst ja 108, insofern lohnt sich es bei dir jetzt schon, das ist ein Sonderfall,
mich aktiv für Empathie zu entscheiden, also auch die Perspektive von jemandem einzunehmen, um zu verstehen, warum, aus welchen Beweggründen der gerade so handelt, wie er handelt, was vielleicht von außen auch merkwürdig und vielleicht nicht gerade nachvollziehbar aussieht, das ist etwas, was ich mir erst in den letzten Jahren, Monaten antrainieren konnte. Also das erfordert trainieren, Arbeit.
Ich behaupte mal, dass jeder Mensch, alle Menschen dieses Einfühlungsvermögen haben, wenn dann die härtesten Typen, die größten Arschlöcher bei Filmen dann weinen, weil nämlich genau das passiert und sie dann plötzlich mit einem Tier, ein kleines Tier pflegen und irgendwas, also dass dieses das Ausleben, dieses Einfühlungsvermögen, indem sie bei irgendwas weinen oder dann sentimental werden, aber ansonsten im Umfeld die größten Arschlöcher sind. Also es ist da, aber ich muss es kultivieren oder wie kann ich es lernen, kultivieren oder?
Es ist immer da. Also eine der Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation, es gibt so Grundannahmen, die sind quasi wie das Grundgesetz. Also wenn wir diese Grundannahmen, wenn wir daran nicht glauben würden, wenn ich als Lernender der GfK daran nicht glauben würde, dann könnte ich mir die ganze GfK schenken. Mhm. Eine der Grundannahmen lautet, dass Menschen gerne anderen Menschen helfen. Dass wir also durchaus von unserer Natur aus zu Empathie fähig sind. Wenn, jetzt kommt ein ganz großes Wenn wir das freiwillig tun können. Also wenn wir dazu nicht gezwungen werden oder von außen gedrängt. Wenn wir in der Lage, körperlich, geistig dazu in der Lage sind und das freiwillig tun können, dann sind wir alle in der Lage, Menschen zu helfen, zu unterstützen, empathisch zu sein, uns in andere hinein zu versetzen. Wenn die Umstände allerdings dagegen sprechen, und mit Umstände meine ich die Erziehung durch unsere Eltern, Anverwandten, Freunde, Bekannte, die Clique oder Systeme wie das Bildungssystem beispielsweise, das staatliche Bildungssystem. Wenn diese Umstände allerdings in Kraft treten, dann findet natürlich, dann werden auch deren Werte mitvermittelt. Also unser staatliches Bildungssystem vermittelt uns ja offiziell viele interessante Werte wie Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit etc. Aber es werden eben auch Werte vermittelt, wie die sich ausdrücken in, wenn du nicht tust, was man dir sagt, dann hat das auf jeden Fall, dann folgen Sanktionen darauf.
Aber wenn du den Abschluss nicht machst, dann wirst du sehen, wo du bleibst. Dann musst musst du eben das Klo putzen. Also das ist ganz schlimm aggressiv, finde ich, das, was ja jegliche Motivation raubt. Wenn du das nicht machst, dann wird das passieren. Willst du so werden wie da?
Ja, genau. Also wir lernen dazu funktionieren und nicht mehr uns selber für uns zu entscheiden.
Welche Rolle spielt unser Wirtschaftssystem? Wir sind ja nun seit 30 Jahren im Kapitalismus vorher, was das vorher war, auch was das sehr eigenartig ist.
Ja.
Und jetzt haben wir so ein Wirtschaftssystem, was auf Verwertbarkeitslogik, auf sich ständig messen, Leistungen bringen, die Erwartungen von allen Seiten, selbst die Freizeit ist eine Industrie geworden, die Erwartungen, was hast du da, also ich muss selbst im Freundeskreis, habe ich das Gefühl, es ist ein Wettkampf, ist doch eigentlich auch gewalttätig, oder? Das System, was wo es überall droht mit Erwartungen.
Also in der Wirtschaft erleben wir quasi den Kampf des oder den Sieg des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren par excellence. Mhm. Das wird ja vorgelebt dort. Und da würde ich sagen, da ist es schwierig, Gewaltfreiheit anzuwenden. Gleichzeitig im Unternehmen selbst ist es dennoch möglich, dass Unternehmen, wenn sie gegeneinander antreten, immer letzten Endes auf Leben und Tod gegeneinander antreten. Also es gewinnt immer der Stärkere oder beziehungsweise der, der den längeren Atem hat, finanziell oder wie auch immer. Das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber im Unternehmen selbst, glaube ich, kann der Chef durchaus Gewaltfreiheit vorleben erstmal als eine Haltung.
Von Gaukeln oder Vorleben?
Nee, ich meine, rede wirklich von Vorleben. Als eine Haltung, die er selber einnimmt und mit Leben erfüllt und dann auch als Konzept ins Unternehmen einträgt und dort versucht, mit seinen Mitarbeitern zu leben.
Wenn die Gewerkschaft dann kommt und Tarifforderungen hat, der Betriebsrat sagt, aber ich habe hier Rechte, es ist eine klare Konfrontation, die konstruktiv sein kann, klar in der Ansage, geht das gewaltfrei?
Auf jeden Fall. Also ich würde mir sagen, dafür ist es geschaffen worden. Rosenberg hat seine Methode der GfK zunächst entwickelt, um Patientinnen zu helfen. Also er war Psychologe in einer Klinik. Und seine ersten Klienten waren Patientinnen, ich sage tatsächlich auch Patientinnen, weil es vorwiegend Frauen waren, die Depressionen hatten, weil sie mit der Rolle als Mutter in der Familie nicht klarkamen. In so einer typischen, der Mann geht arbeiten und beschafft das Geld und die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um Haushalt und Kinder, hast du ja als Frau wenig Entwicklungsperspektive und eine intelligente Frau merkt das früher oder später und eigentlich kannst du da quasi nur, falls du andere Wünsche und Ziele hast, irgendwann mal depressiv werden und da hat er seine Methode zunächst in Anwendung gebracht und später dann hat er erst gemerkt, dass er auch damit in Konflikten größerer Natur medieren kann, also als Vermittler tätig sein kann. Das führt bis hin zu internationalen Konflikten, die mit Waffengewalt ausgetragen wurden, wie in Afrika, Ruanda, Tutsi, die Palästinenser und Israelis im Nahen Osten oder Jugoslawien kurz nach den 90ern, als dort Serben und Kosovaren aufeinander losgegangen sind. Dort war er ja durchaus tätig, um auf regionaler, lokaler Ebene Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, die sich wohl Monate vorher vielleicht gegenseitig erschossen oder Angehörige erschossen hatten. Also dafür ist die GfK geschaffen worden. Deswegen glaube ich, dass sie durchaus auch in dem unternehmerischen Umfeld gute Dienste leisten kann.
Den Nahostkonflikt mit GfK lösen, weil, warum nicht? Fehlt mir noch der Glaube, aber ich kann mich auch vielleicht weiterentwickeln. Kommen wir mal zu Beispielen. Wir haben eine Stunde jetzt schon durchgequatscht.
Ja.
Nochmal so typische Beispiele für gewaltfreie Kommunikation oder wie man es ersetzen kann. Gerade in so Sitzungen oder im Familienzusammenhang jetzt unter Corona-Bedingungen sind Leute dünnhäutig, selber unter Druck und dann, was sollte ich vermeiden und was sind denn Alternativen? Kannst du Beispiele geben? Also wir haben eins schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass du mir gar nicht zuhörst.
Ja, das ist ein Vorwurf.
Ja, da hat man schon. Was gibt's noch für Beispiele, wo ich gut tauschen kann? Erstmal mit einem, dass ich erstmal von mir spreche und sage, mir geht es im Moment so.
Du machst es schon vor, ich würde erstmal in Ich-Botschaften sprechen und denken. Was macht das mit mir? Wie geht's mir gerade? Was brauche ich für mich, damit ich wieder besser drauf bin? Also brauche ich vielleicht Verständnis? Also ich... Nicht gib mir Verständnis oder du verstehst mich ja nicht zu sagen, sondern du, ich habe das jetzt gerade nicht verstanden, was du gesagt hast. Vielleicht kannst du das nochmal wiederholen. Mir ist nämlich wichtig, dass ich verstehe, was du mir sagst, weil mir wichtig ist, dass wir in unserem Gespräch vorwärts kommen.
Ah, mir ist es wichtig, dass ich verstehe, was du sagst.
Also das zu tun, was
ich verstehe. Ich verstehe dich schon wieder nicht.
Ich ziehe mir den Stiefel an. Das, was man immer versucht zu vermeiden, sonst rhetorisch. Du darfst auf gar keinen Fall den Stiefel anziehen, den dir jemand versucht überzustülpen, sondern ich sag, du pass mal auf, das ist in meiner Verantwortung, dass ich meinen Teil des Gesprächs halbwegs verstehe. Deswegen würde ich dich bitten, nochmal den letzten Satz zu wiederholen oder weil ich einfach sicher sein möchte, ob du das wirklich so gemeint hast, wie du es gesagt hast. Das Tempo rausnehmen ist ganz wichtig, glaube ich. Nicht versuchen, auf eine Lösung zuzustreben, sondern einen Grundsatz der Gewaltfreiheit zu berücksichtigen, der da lautet, Verbindung kommt vor Lösung. Und damit ist gemeint. Und
Verbindung kommt vor Lösung.
Also
ich will in der Sitzung konstruktiv suche ich nach einer Lösung. Wenn sie nicht kommt, wäre ich immer verkrampfter und denke, jetzt muss ich halt die Lösung her. Und dann zu sagen, Moment, ich gehe einen Schritt zurück. Die Lösung finden wir wir müssen vorher die
Beziehung, Verbindung zwischen
die müssen, Verbindung, richtig. Die Resonanz, die, so.
Wir müssen an der Beziehung zwischen uns arbeiten, ja, ganz genau. Und da hilft es wirklich, auf die Bremse erstmal zu treten und zu sagen, okay, Lösung stellen wir mal hinten an. Die kommt erstaunlicherweise häufig von allein, wenn die Beziehung geklärt ist.
Das klingt so ein bisschen nach systemischer Arbeit.
Das spielt auf jeden Fall mit rein. Aus der systemischen Arbeit kennen wir ja Verantwortung für den anderen ein Stück weit mit zu übernehmen. Ein Stück weit, auch immer im Hinterkopf zu haben. Ich bin nicht für die Gefühle meines Gegenübers verantwortlich. Die Verantwortung bleibt schön bei ihm selbst. Aber wenn ich im Konflikt vorwärts kommen will, zunächst einmal mich zu kümmern, dass es uns beiden gut geht. Ein Stück weit, soweit ich das vermag. Und wenn diese Verbindung dann stabilisiert ist, dann stellt sich häufig ein Verständnis auf beiden Seiten ein. Und aus diesem Verständnis heraus bekommt auch der andere einen Blick für eine Lösung, die uns beiden gut tut.
Ja, also ich muss lernen, nicht das als Vorwurf zu formulieren und als Destruktion und den Druck auf den anderen rauszunehmen.
Dann vielleicht noch über meine Gefühle zu sprechen, das wäre ganz hilfreich.
Das sind dann die klassischen Totschlagargumente. Ich habe das Gefühl, dass du mich immer nur hier und wo der andere dann auch zumacht und dann so eine Reaktanz, also eine Trotzreaktion hervorgerufen wird und dann ist es blockiert.
Ja. Wenn beide dann die Zugbrücke hochmachen, die innere sozusagen, dann findet ja auch kaum mehr Kommunikation statt. Haben wir ja häufig bei älteren Pärchen, die leider Gottes, wenn die Kinder aus dem Haus sind und wenn sie beide keine Ziele mehr im Leben haben, nicht selten aufgrund fehlender Ziele auch nicht mehr den Eindruck haben, dass sie in einem Strang ziehen und dann, wenn die Kommunikation noch eingestellt wird, plötzlich die Verbindung zueinander verlieren und dann geht's bergab. Es ist ein Stück weit Arbeit, Beziehungspflege. Gleichzeitig kann es aber auch, wie du schon ein paar Mal gesagt hast, heute spielerisch sein. Lustbetont sein. Und wenn Humor noch mit dazu kommt, dann würde ich immer sagen, dann ist das etwas, womit man auch 108 Jahre alt werden kann. Alt und runzlig.
Abschließend noch die Fähigkeit, sich helfen zu lassen. Das ist ja oftmals eine Blockade. Wenn man erstmal so hört und sagt, hier, da ist was, bei dir war es 2010, irgendwas ist mit mir. Lass mir helfen, mach das mit anderen zusammen. Aber Mann, kannst ja schwer, ne, weil er so stark ist.
Ja,
ne?
Ja.
Also ist das auch so ein Punkt, sich helfen zu lassen oder einzusehen, okay, ich brauche Unterstützung?
Das war so eine Überwindung für mich selber, auch einzugestehen, dass ich Hilfe brauche, weil wenn das der Fall ist, dann bin ich ja hilfsbedürftig.
Wie Opfer klingt das denn?
Ja, das ist ja auch so ein, wie soll ich sagen, das ist so ein Label, sagt man auf Neudeutsch, wie heißt das schöne deutsche Wort dafür? So eine Schublade, in die man da gesteckt wird. Ne? Ich bin hilfsbedürftig, um Gottes Willen. Also einzugestehen, dass es sinnvoll ist, andere Menschen zu bitten, mich zu unterstützen, mir zu helfen. Das war ein ganz großer Schritt. Habe ich jetzt neulich erst wieder gemerkt, eine ganz simple Sache. Ich musste eine Couch und eine Kommode transportieren und da brauchst du einfach nochmal ein paar starke Hände, die da beim Tragen helfen. Da in die Freundesgruppe, in die WhatsApp-Freundesgruppe reinzuschreiben, Leute, ich würde dann und dann gerne mal, was brauche ich einfach jemanden, der mal mit anpackt? Ist einer von euch dazu in der Lage? Hat jemand Zeit? Das war schon ein Stück weit Überwindung. Ich habe da echt überlegt, mache ich es, mache ich es nicht.
Echt? Aber noch schwerer ist es ja, sich sozusagen auf der Ebene der Gefühle und dem, was du beschrieben hast, so, ne? Ich will an mir arbeiten und will da irgendwas.
Gerade wir Männer haben es ja, was Gefühle angeht, immer ein bisschen schwer. Ist uns ja auch von Kindesbeinen an abtrainiert worden.
Männerrolle. Wir haben den Übergang zur nächsten Sendung, zu unserem nächsten Gespräch, weil jetzt sind wir rum und ja, gerade mal am Anfang, oder?
Ich würde sagen, wir haben es angerissen, das Thema.
Wir haben es leicht angerissen. Gewaltfreie Kommunikation. Du kommunizierst gewaltfrei auch diese Woche wieder. Heute 19 Uhr kann man dich sehen, oder?
Heute 19 Uhr kann man mich sehen, am Freitag, Samstag und Sonntag dann wieder. Dazwischen mache ich ein bisschen Ferienspiele mit den Kindern.
Ja, und jetzt fahrt ihr in Zoo. Ich habe ein bisschen Gespür bekommen, was es sein könnte, gewaltfreie Kommunikation. Es war der Anfang. Es gibt ja nicht umsonst Seminare und Bücher und wir können ja in 25 Jahren nochmal reden, wie es mir denn damit geht, ob ich was mitgenommen habe. Und vielleicht kommst du vorher mal wieder ins Studio. Ich freue mich sehr, dass du da gewesen bist.
Ich freue mich auch bei dir gewesen.
Ich schaue dir in die Augen und das war lange Zeit nicht so. Steffen Quasebart, Moderator, gewaltfreier Kommunikator, Mensch und Chemtrail-Pilot.
Tschüss. Dankeschön, Carsten. Tschüss. Ciao.